Deutschlandfunk Kultur. Mic Drop.
Ich bin Azadeh Peshman, Journalistin.
Ja, apropos Hate, kriegt ihr auch ziemlich viel ab, das Dislike-Video von euch.
Ja, ich muss ehrlich sagen, das würde ich jetzt mittlerweile auch haten eigentlich.
Lösch dich.
Und Spoken-Word-Künstlerin.
Next up, snap your fingers for Azadeh!
Und das hier ist der Podcast Mic Drop. Ein Podcast über Spoken Word in Deutschland.
Mic Drop ist, wenn man was Krasses in Worte gefasst hat und so voll auf den Punkt gebracht hat und damit alle anderen mundtot gemacht hat sozusagen. Und dann hast du so einen Mic Drop kreiert.
Mic Drop. Heute mit Hannah, mit der ich mich darüber unterhalten habe, was es bedeutet, Texte auf Deutsch, Englisch und Arabisch zu schreiben und warum es darin häufig um die Städte Berlin und Amman geht. Auf der Bühne klingt Hannah so.
Geflossene Buchstaben. Written. Music that leaves you wordless, touches upon something, hurts. Injuries that leave you speechless, hurt upon something that touches. But the pain feels so familiar that it is almost like feeling home. Bitter, sugary, home. Cuts deep, aber so schöne Schnitte. How long will they last? Solange wir nicht loslassen wollen. Let go, or go let blood and soul and breath. Es ist schwer, die Worte aus mir herauszupressen. Worte, die verletzen. Ma faraqsh bi ayya lugha. Ubitkom tuskutu tisma'u, bardo faraqsh bi ayya lugha. Es fällt mir schwer. I let the words flow out into a trail of blood and air and pieces of my heart flow along. But I'm not even sure if that was my heart or yours. Maybe I did not understand my role right. Aber da war immer das Gefühl, fehl am Platz zu sein, am falschen Ort, kharij al-makan. Fabidal, geronnenes Blut, geflossene Buchstaben.
Etwas, was bei deinen Texten direkt auffällt, ist, sie sind dreisprachig, meistens. Und bei einem deiner letzten Auftritte hast du gemeint, Translating is my native language. Also Übersetzung ist, wie sagt man das auf Deutsch, deine Muttersprache?
Ich sag immer Erstsprache, weil ich Muttersprache, also ja, warum denn Muttersprache? Also wenn, dann gibt es auch eine Vatersprache und eine Elternsprache.
Okay, dann sagen wir, dann übersetzen wir den Satz mit Übersetzung ist deine Erstsprache.
Ja.
Was heißt das?
Das heißt, dass es ist erstaunlich, dass ich mich in einer Sprache, sehe ich jetzt, will ich schon straight sagen. Also es ist für mich, also jede Sprache kommt mit einem eigenen Schatz an Wissen. Und in jeder Sprache gibt es andere Sachen, die zentral sind. Das heißt, ich bin mit verschiedenen Sprachen aufgewachsen. Das sind aber nicht nur Instrumente, sondern tatsächlich auch ganze Erinnerungen und Wissen und Möglichkeiten, die Welt zu sehen und zu verstehen. Das heißt, viele Dinge, die ich auf Deutsch verstehen und sagen kann, kann ich überhaupt nicht in einer anderen Sprache sagen. Und viele Sachen, die ich erlebe auf Arabisch oder Englisch, könnte ich nie ausdrücken auf Deutsch. Ich kann mich dem annähern, aber es ist nicht das Gleiche. Und Übersetzung, und ich musste immer schon damit leben, dass ich Leuten Sachen erklären muss, die es in der Sprache, die diese anderen Leute sprechen, überhaupt nicht gibt. Und das zwingt einen dazu, Sprache anders zu benutzen, damit zu spielen, Wörtern neue Bedeutungen zu geben. Und das mache ich auch viel. Und ich denke aber, wenn ich für mich selber schreibe, ist es vielleicht auch Faulheit. Also wenn ich was so perfekt ausdrücken kann auf Arabisch und es wird nie so gut sein einfach in einer anderen Sprache, dann lasse ich es. Und dann ist der Text mehrsprachig und der hat mehrere Ebenen und das ist für mich wichtig. Je nachdem, welche Sprache ich und die anderen Personen verstehen, hat der Text eine andere Bedeutung. Wenn jemand meine Texte hört und kann alle drei Sprachen, versteht er was anderes als eine Person, die nur eine der Sprachen versteht. Manchmal setze ich das auch gezielt ein. Vielleicht sind bestimmte Teile in dem Text für Leute, die eine bestimmte Sprache verstehen. Und damit kann ich spielen, indem derselbe Text auch einfach anders verstanden werden kann. Und ich denke, selbst wenn ich nur in einer Sprache spreche, verstehen wahrscheinlich 5 Leute 5 verschiedene Sachen. Und es wird einfach sichtbarer und weniger versteckt. Also diese Illusion, dass wir alle das Gleiche verstehen, wenn wir sprechen, die gibt es in der Form dann einfach nicht mehr. Es ist eher ehrlich vielleicht, für mich persönlich. Also
eigentlich sind deine Texte dann nur für die Leute komplett zugänglich, die alle 3 Sprachen können, oder? Ich sitze schon manchmal da und denke, ich würde es jetzt total gerne verstehen und ich verstehe es halt nicht.
Ja, du verstehst aber den Text. Ich glaube, auch das ist für mich eine Möglichkeit, weil es für mich immer auch um Kommunikation geht. Mich stört es überhaupt nicht, wenn Leute kommen und sagen, worum ging es eigentlich bei dem Teil in deinem Text? Und dann spreche ich mit Menschen darüber.
Das heißt, beim nächsten Mal komme ich einfach nach dem Auftritt auf dich zu und sage, Hanna, erklär mal ganz kurz diesen einen Teil auf Arabisch, den habe ich nicht verstanden.
Ja, und ich entscheide dann aber manchmal vielleicht auch, dass ich vielleicht was nicht erklären muss und sage, der Text steht so, wie er ist und es ist Teil des Textes, dass bestimmte Dinge zugänglich oder anders zugänglich sind. Aber es geht dann auch ganz stark darum, mit den anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Deswegen ist für mich vielleicht auch der Live-Aspekt so wichtig. Es geht um Kommunikation, es geht um Verständigung und die funktioniert nur, wenn ich Fragen in einer respektvollen Art und Weise stellen kann. Also es macht einen Unterschied für mich, wenn jemand zu mir kommt und sagt, den Text, der hat mich berührt, aber ich habe da nicht alles verstanden, dann freue ich mich darüber. Wenn jemand kommt und sagt, du bist in Deutschland hier, du darfst hier nur deutsche Texte lesen, dann denke ich mir so, ja, Pech gehabt, genau wegen dir hat dieser Text nicht nur deutsche Teile.
Du schreibst auch eigentlich sehr, sehr selten auf Deutsch, ist mir aufgefallen. Also die meisten Texte sind entweder auf Englisch, Arabisch, eine Mischung aus all dem, manchmal auch so ein bisschen was auf Deutsch, aber so im Gesamten eigentlich relativ wenig.
Ja, die Texte von mir, die auf Deutsch sind, sind meistens über Rassismus, weil ich auf Deutsch den meisten Rassismus erfahren habe. Das heißt, da ist es mir zum Teil auch wichtig, dass diese Texte auf Deutsch sind, weil da habe ich ein Zielpublikum sozusagen, Leute, bei denen ich will, dass sie das verstehen, dass sie dem eben nicht aus dem Weg gehen können. Wenn ich auf Deutsch über bestimmte Themen in Deutschland spreche, dann kann niemand sagen, ja, das habe ich jetzt nicht verstanden, sondern das ist direkt, doch, das hast du jetzt verstanden und das musstest du jetzt hören. Und deswegen ist es dann auf Deutsch.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob es bestimmte Themen gibt, die für bestimmte Sprachen reserviert sind bei dir?
Wahrscheinlich ja, wobei ich mir da keine Grenzen selber setze. Also ich setze mich nicht hin und sage, okay, zu dem Thema darf ich jetzt nur auf dieser Sprache und keiner anderen sprechen. Es ist auch kontextuell.
Kontextuell heißt?
Also es kommt auf den Zusammenhang an, auf die Situation. Ich habe einfach bestimmte Erfahrungen und Sätze, also oft bei Texten auf Deutsch geht es um bestimmte Erfahrungen, Gespräche, die ich hatte und die haben dann eben auf Deutsch stattgefunden und deswegen ist dann auch das Sprechen darüber auf Deutsch. Ich weiß nicht, ich bin jetzt gerade nach London gezogen, ich weiß nicht, was das jetzt mit meinen Texten macht, was für andere Texte ich auf Deutsch jetzt schreibe, was für eine Bedeutung verschiedene Sprachen für mich dann haben, wandelt sich auch.
Du hast auch einen Text über Amman geschrieben.
عمان بلعتني كاملة رجعتني شقف وبعدين بتحسحس على الجرح تتأكد تشوف إذا عميق كفاية. This is about عمان. It's the city I grew up in. عمان covered by another layer of people, of streets, of experiences. Trying to remember, imagining, merging pasts and futures, past futures. Trying to write in Arabic, ending up forming English sentences locked out of my own brain. And when I asked people what Amman was to them, those who answered were not there, not there now, as if Amman has only meaning for those who left it. We used to play in the sand and dirt. Our generation, this generation that grew up in that Amman. There is a highway now where we used to play hide and seek, make adventures, as we used to say. One day, they started building the city up, We, every evening, carrying stones to the construction site, thinking we can protect our area. In the morning, the Jarafat had our stones removed, but we never stopped. We also wanted to build. We wanted to build a tunnel through the earth that would lead to China, starting in Abdoun. Long before Abdoun was a hip place to be, and long before Abdoun then ceased to be that. We got stuck in that hole to China long before it reached. I can't find my way through the layers. Amman, the city's not merely its buildings, it's the people, the smell of the wind, and the sand between your teeth. It became hard to love the city. And you look for what you love in the city, like you look for what you love in the woman you used to love.
Beim Hören, da war ich mir nicht sicher, der fängt auf Arabisch an und dann geht er auf Englisch weiter, wobei ich auch nicht weiß, ob der arabische Teil einfach nur so eine Anmoderation war oder so, kann ich halt nicht sagen, weil ich verstehe es nicht, aber machst du das bewusst, also dass du in der einen Sprache anfängst und dir überlegst, weil bei Amman würde ich jetzt auch denken, ja okay, da kommt jetzt ein Text auf Arabisch, definitiv.
Ich glaube, ganz viel davon ist auch, dass in meinem Kopf die Sprachen gar nicht so separat sind. Also das ist, was ich meinte. Manchmal sitze ich so und denke, eigentlich total lustig, dass ich überhaupt in einer Sprache mich unterhalten kann und nicht permanent andere Wörter reinmische, wobei ich das angeblich auch viel zu viel tue. Ja, aber ich gebe mir Mühe und ich merke es selber gar nicht, weil tatsächlich ich so groß geworden bin, auch mit meinen Geschwistern. Wir sprechen halt alle Sprachen gemischt und uns fällt zum Teil erst später auf, dass es jetzt mehr als eine Sprache in dem Gespräch war. Das heißt, dieses Hin- und Her-Switchen ist nicht unbedingt bewusst. Wobei, also ich lese den Text ja hinterher und entscheide dann bewusst, ja, ich lasse das jetzt so und übersetze es nicht. Also diese Entscheidung ist dann schon bewusst und manchmal überlege ich mir, ja, vielleicht übersetze ich jetzt nochmal einen Teil.
Ab wann übersetzt du was und wann nicht? Also was spielt da eine Rolle beim Schreiben?
Beim Schreiben erstmal gar nicht. Ich würde auch meine wissenschaftlichen Texte gerne dreisprachig schreiben.
Bisschen viel Arbeit.
Ja, also nicht alles komplett übersetzen, sondern tatsächlich in der einen Sprache anfangen und in der nächsten weitermachen. Da gibt es bei wissenschaftlichen Texten Grenzen, die ich immer wieder ausreize. Aber die Freiheit nehme ich mir einfach bei meinen künstlerischen Texten, weil da gibt es diese Regel nicht, dass es monolingual sein muss. Und genau, ich nehme mir dann die Freiheit, das so auszudrücken, wie es für mich Sinn macht. Und ich merke immer wieder, wenn ich die Texte teile mit anderen Leuten, dass es sehr vielen Leuten so geht, dass es sich auch befreiend anfühlt, sich nicht nur in eine Sprache zu pressen, weil wir auch unterschiedliche Aspekte unserer Persönlichkeit einfach leben in unterschiedlichen Sprachen. Und ich mit den Texten auch versuche, einen Raum dafür zu schaffen, dass es eben möglich ist, mehrsprachig zu leben und zu existieren und zu denken. Und ich sehe das nicht als Grenze. Also wenn ich höre auch Texte in Sprachen, die ich nicht verstehe und habe das Gefühl, obwohl ich die Wörter nicht verstehe, verstehe ich auf einmal einen Teil der Person, die mir sonst verborgen bleibt, wenn ich sie zwinge, nur in Sprachen mit mir zu sprechen, die ich auch verbal verstehen kann.
Mir ist aufgefallen, dass viele Texte eigentlich immer in so einer Urban Landscape spielen, also eigentlich immer im städtischen Raum, wenn man so will, in erster Linie Berlin und Amman.
Ja, das fällt mir auch immer auf, nachdem ich die Texte schreibe. Ich schreibe Texte immer intuitiv, also meistens ist der Text schon fertig, bevor ich ihn aufschreibe.
Das heißt, du hast dann Gedanken eh schon im Kopf.
Genau, also meistens, ich bin auch oft überrascht darüber, was ich dann aufschreibe. Es ist fast so, ich setze mich nicht hin, analysiere, überlege mir Reime und denke mir, jetzt würde ich gerne einen Text über dieses Thema schreiben und mache mir dann Wortlisten, sondern es sind eher Momente, der fertige Text kommt in meinem Kopf an und dann schreibe ich ihn auf. Und also es spielt die Stadt und oft auch Amman und Berlin eine Rolle, aber es ist doch auch ein Raum, der vielleicht gar nicht so viel mit der Stadt als geografischer Lokalität zu tun hat, sondern auch viel mit Erinnerungen, mit Leuten und Erfahrungen.
Aber trotzdem sind ja die Texte doch sehr auf irgendwie Amman und Berlin bezogen. Also irgendwie gibt es da ja, du schreibst ja nicht über Landschaften irgendwo in Jordanien.
Ja, ich denke, was da eine Rolle spielt, ist, dass ich im Prinzip Orte finde an den Städten oder auch an anderen Orten. Also es gibt auch Texte von mir, wo es gar nicht um Städte geht, aber bei den Stadttexten, dass ich im Prinzip, ich finde kleine Ammans in Berlin und ich finde kleine Berlins in Amman. Ich finde auch Berlins in Ramallah vielleicht. Und das ist für mich so eine Art Verbindung, die über Kontinente und Länder sich hinwegsetzt. Also ich kann manchmal durch Berlin laufen und dann kommt irgendwo Musik und ich denke, ich bin bei meiner Oma im Auto. Und in meinem Kopf vermischt sich das dann und es geht gar nicht mehr so sehr um die, also die Stadt ist wichtig natürlich und die Erfahrung, aber es ist tatsächlich okay, ich kann kleine Stücke von der anderen Stadt dann wieder entdecken und dann ist es fast so, als würde sich in meinem Kopf eine neue Stadt entwickeln, die eine Mischung ist aus den verschiedenen Orten, an denen ich lebe.
Dieses Nicht-Verortet-Sein, ich habe oft das Gefühl, in deinen Texten geht es darum, dass du eigentlich nicht so richtig verortet bist. Also du bist so zwischen den Städten oder zwischen den Ländern. Ist das nicht anstrengend manchmal?
Ja und nein. Ich mache manchmal Scherze darüber, dass ich im Flughafen zu Hause bin. Und ich muss
da gab es, glaube ich, auch mal so einen Film.
Ja, aber eher anders. Das ist natürlich auch ein Privileg. Also ich habe durch die Möglichkeit, mit verschiedenen Pässen an unterschiedliche Orte zu gehen. Das können nicht alle Menschen und das merke ich auch, weil ich eben viele Freunde habe, die das nicht können. Ich habe Freunde in Deutschland, da ich kann einfach sagen, lass mal nächste Woche in London treffen, da ist eine Konferenz, komm, wir lassen uns alle von irgendeiner Stiftung finanzieren und fahren dahin. Gut, und die Hälfte kann dann halt nicht kommen, weil sie nicht die entsprechenden Pässe haben. Meistens die Hälfte, die nicht in Berlin ist, sondern eben zum Beispiel in Amman. Aber ich fühle mich nicht heimatlos. Für mich macht dieser Begriff einfach anders Sinn. Ich brauche keinen Ort für zu Hause. Also es gibt verschiedene Orte, an denen ich zu Hause bin, aber es gibt jetzt nicht so diesen einen Ort, der entscheidend ist, sondern eher die Menschen, die dann dort sind. Und vielleicht versuche ich das in meinen Texten wiederzuspiegeln, das aufzubrechen, diese Fixierung von Heimat und Ort, sondern das aufzubrechen. Also Heimat und Ort muss nicht unbedingt dasselbe sein.
Mhm. Ich will noch auf was anderes zu sprechen kommen. Damit beginnt einer deiner Auftritte oder einer deiner letzten Auftritte.
I tell stories and the stories go in circles. So it helps if you try to listen in circles.
Also ich erzähle Geschichten und Geschichten verlaufen in Kreisen und es würde helfen, wenn ihr in Kreisen zuhört.
Ja, ich muss zugeben, dass dieser Satz inspiriert ist von einer Autorin, einer jüdischen Autorin, glaube ich. Und der ging ein bisschen anders und der hat aber sehr für mich Sinn ergeben. Und zwar, also ich erzähle Geschichten, weil ich denke, dass Geschichten oder Gedichte, der Unterschied ist für mich nicht so entscheidend, einfach eine Möglichkeit sind, Wissen zu teilen, was anders einfach verloren wäre. Und dieses mit den Kreisen, das heißt die gleiche Geschichte. Und das meinte ich nochmal, um auf den Live-Aspekt zurückzukommen. Wenn ich dir heute eine Geschichte erzähle, dann hat die eine bestimmte Bedeutung. Wenn ich dir in einem Jahr die gleiche Geschichte erzähle, hast du dich verändert und ich und die Geschichte vermutlich auch. Und es sind ganz andere Aspekte, die dann in der Geschichte wichtig werden. Das heißt, wie in einem Kreis und zwar kein geschlossener, sondern eher eine Form von Spirale, hören wir uns manchmal die gleichen Geschichten nochmal an und dann bedeuten sie plötzlich was anderes. Und das geht natürlich nur, wenn Leute auch in Circles zuhören, weil wenn ich dir eine Geschichte erzähle und ich erzähle sie dir in 2 Jahren nochmal anders und du sagst, ja, kenne ich schon, sei still, das ist das Gegenteil von to listen in circles.
In Kreisen zuzuhören heißt sozusagen, ich lasse mich immer wieder zu einem anderen Zeitpunkt auf die Geschichte ein. Das heißt, in Kreisen heißt eigentlich nichts anderes als zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt. Kann man das so sagen?
Ja, zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt, in einem anderen Raum. Und es geht weniger um die Wiederholung als um das Neuhören. Und dass bestimmte Sachen einfach andere Bedeutungen haben. Ich mich vielleicht auch zurückerinnere, wann habe ich denn diese Information zuletzt gehört? Was hat sie da bedeutet? Was hat sich seither verändert? Wer spricht eigentlich die gleiche Geschichte? Vielleicht hörst du auch dieselbe Geschichte von jemand anderem nochmal. Und Und ich denke eben, dass Geschichten genauso viel mit den Leuten, die zuhören, machen, wie mit den Leuten, die sie erzählen. Wenn ich eine Geschichte erzähle, dann ist es nicht statisch, auch für mich nicht, die ich die Geschichte kenne und die ich sie vielleicht 100 Mal erzähle, ist es jedes Mal was anderes. Wenn ich sie jedes Mal mit anderen Leuten teile, ändert sich die Geschichte, die Bedeutung, die Aspekte, die vielleicht größer sind in der einen Situation, werden in der nächsten kleiner und andersrum.
Das war Mic Drop heute mit Hannah. Vielen Dank.